hasse dieses Leben. Ich bin nicht nur fremd, ich bin fremdbestimmt. Ständig muss ich tun, was andere Leute sagen. Ständig, Tag für Tag, bin ich Befehlsempfänger. Und dann sieht auch noch jeder an meiner Hautfarbe, dass ich keine Einheimische bin. Aber von vorne. Meine Kindheitsträume. Einen ägyptischen Prinzen heiraten, einen eigenen kleinen Hofstaat, eine Familie gründen. Oh, die sind so schnell zerplatzt. Stattdessen wurde ich in eine ausländische Familie verschenkt. Und die sind dann natürlich auch prompt weggezogen. So verlor ich meine Freiheit, meine Familie und meine Heimat. Die Herrschaften waren zwar nicht die schlechtesten oder sind nicht die schlechtesten. Sie haben mich ganz gut behandelt, aber immer nur gehorchen, das ist nichts für mich. Und als dann die Jahre ins Land gingen und bei den Herrschaften sich kein Nachwuchs einstellte, sollte ich als Leihmutter herhalten. Geht's noch? Aus der Traum vom Traummann und der großen Liebe. Mit dem alten Herrn sollte ich schlafen. Aber dann wurde ich schwanger. Das war ein Gefühl. Etwas zu haben und etwas zu können, was die Herrin nicht bekommt. Oh, wie hab ich dieses Gefühl genossen. Und oft musste meine Schwangerschaft dafür herhalten, dass ich dies und das nicht machen musste oder Pause bekam. Aber die Herrin ist ja nicht ohne. Ihre Rache war fürchterlich. Sie hat mich drangsaliert, wo sie nur konnte, und hat mich ihren Rang spüren lassen. Und der alte Herr, dem war ich plötzlich egal, der hat sich aus dem Zickenkrieg rausgehalten. Irgendwann war es mir dann echt zu viel. Ich bin auf und davon, einfach fort, egal wohin. Hauptsache weg. Und als ich irgendwann nicht mehr konnte, Rast machen musste an einem Brunnen, hatte ich eine seltsame Begegnung. Da stand plötzlich eine Gestalt, fragte mich: Woher kommst du? Wohin gehst du? Naja, ich hab halt erzählt, was passiert war, und habe natürlich auf Verständnis gehofft, auf Trost, Hilfe vielleicht. Aber der Engel, denn das war die Gestalt wohl, schien nicht im geringsten empathisch zu sein. Geh zurück, sagte der zu mir, geh zurück in dein Leben, geh zurück zu Abraham und Sarai und ordne dich unter. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Aber er sagte auch noch was anderes. Er sagte nämlich, dass Gott Ohren und Augen hat, dass er mein Schreien hört, dass er mich sieht und dass ich ihm wichtig bin. Und dann hat er noch mehr gesagt. Er hat mir für mein Kind schon einen Namen mit auf den Weg gegeben. Er hat mir eine Charakterbeschreibung von meinem Sohn gegeben und eine Verheißung bekam er auch. Ja, wie die Geschichte weiterging. Ich bin tatsächlich wieder zurück. Ismael wurde geboren. Und was soll ich sagen? Der Zickenkrieg ging weiter. Es war nicht einfach. Besonders als einige Jahre später die Herrin doch noch einen Sohn bekam. Dann war meiner plötzlich nicht mehr gut genug für die Familie. Aber eins will ich noch sagen. Wenn ich eines Tages euch aus dem 21. Jahrhundert treffen sollte, dann wäre es schön, wenn ihr mir erzählt, ob die Verheißung, die ich für meinen Sohn bekommen habe, sich erfüllt hat.
Ja, vielen Dank, dass du uns so in diese Geschichte mit reingenommen hast. Da frage ich mich, was soll ich noch sagen? Ja, letzte Woche wurde schon einiges gesagt. Naomi hat eine super Predigt gehalten über diesen Text. Es ist ja die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich denke, das sollte uns bewusst sein. Und das möchte ich uns heute Morgen mitgeben an dieser Stelle. Gott schreibt Geschichte. Gott schreibt Geschichte und er will dich dazu gebrauchen. Und ermutigen möchte ich heute Morgen, trotz aller Hindernisse, bleib auf seiner Spur. Trotz aller Hindernisse, bleib auf seiner Spur. Nicht auf deiner Spur, auf seiner Spur. Ja, wenn wir das so das Leben reingucken, der Urväter, wenn wir da so gucken, also ich denke, das hat schon so ein gewisses Etwas. Ja, wenn ich heute so in diese Familienserien reingucke, in diese ganzen Seifenopern, was es so gibt, die gibt es ja manchmal so jeden Tag, bei manchen habe ich gehört, ja, was da alles so passiert, ja, hätte man genauso über die damalige Zeit machen können und schreiben können und spielen können und filmen können, ja, würde da sehr, sehr gut hineinpassen. Aber wenn wir nicht alles verstehen, was hier geschrieben steht oder einordnen können, wissen wir doch, und das macht mich zutiefst innerlich gewiss und gibt mir auch einen Standpunkt und eine Festigkeit in meinem Leben, dass ich weiß, Gott hat einen Plan. Auch wenn ich ihn nicht verstehe, wenn ich nicht alles einordnen kann, aber hier kann ich mich festmachen und mich festhalten. Hagar kam ja, war schon eine ganze Weile in der Familie und ich habe mich gefragt, wo kommt die eigentlich her? Sie war nicht nur eine einfache Sklavin, es steht hier, sie war Magd. Das heißt also, sie war schon nicht die unterste Schublade, ja, sie war schon ein bisschen mehr. Ja, sie war praktisch die Dienerin von Sarah. Ja, das war schon etwas mehr. Sie war ihre persönliche Dienerin, war ihr zugeteilt und war für sie zuständig. Und sie ist denn ja noch, das haben wir gerade gehört, aufgestiegen noch zur Nebenfrau. Sie wurde Leihmutter. Damals in der Zeit übrigens nicht ganz unüblich. Und ich habe mir gefragt, wo kommt die her? Die kommt aus Ägypten. Und das Interessante an der Stelle finde ich, wie das passiert ist. Und zwar war Abraham mit Sarah in Ägypten. Und ja, Sarah war anscheinend sehr hübsch und sind nach Ägypten gekommen. Und Abraham sagt dann, Sarah, weißt du was, ist es nun mal so, du bist eine sehr hübsche Frau, gib dich doch einfach als meine Schwester aus. Ja, dann kriege ich keine Schwierigkeiten. Ne? Du bist sehr hübsch. Nachher kommt der Pharao an, macht mich einen Kopf kürzer, ja, und will dich dann haben. Und das fände ich so günstig für mich. Also bitte liebe Sarah, gib dich doch als meine Schwester aus. Ist das korrekt? Natürlich ist das korrekt, denn sie war seine Schwester. Aber sie war auch eben seine Frau. Ja. Und jetzt war interessant, an dem Hof, an dem Pharao, Sarah wurde dann zum Pharao geholt, wurde dann vorbereitet für die Hochzeit, interessanterweise. Abraham hatte anscheinend nichts dagegen. Und ihm ging es dadurch sehr gut. Er kriegte Mägde, er kriegte Knechte, er wurde hofiert an der Stelle, Schafe, Rinder, Esel, ja, und nicht nur das, ja, auch Reittiere und Kamele. Ja, Kamele war ein besonderes Zahlungsmittel, auch für Frauen übrigens, interessanterweise, ist heute manchmal noch so. Ja, ihm ging es gut, er ließ es sich gut gehen. Und ich vermute mal, in diesem Zuge ist dann auch eben Hagar mit in die Familie gekommen. Weil sie wurde dann abgestellt praktisch, um sie praktisch als Magd von der zukünftigen Prinzessin und Königin da zu sein. Also es ist interessant. Also da kommt sie ursprünglich her, so ist sie wahrscheinlich in die Familie gekommen, ich weiß nicht, ob es genauso war, aber kann ich mir vorstellen. Ja, und Abraham hat sehr stark davon profitiert. Er hat immer geschaut, dass er für sich immer gut dasteht. Ja, und dass er möglichst wenig Konflikte hatte. Aber eins ist ganz sicher, Abraham hatte immer das letzte Wort. Abraham hatte immer das letzte Wort. Ja. Er sagte, ja, Liebling, Schatz, wenn du meinst, Schatz, wenn das alles so richtig ist, wie denkst du denn, Schatz, dann machen wir das so. Ja, er hatte immer das letzte Wort, hat sich aber immer ziemlich gut rausgehalten an der Stelle. Weißt du, und das ist für mich ein Punkt, wo ich sage, die Bibel ist wahr und die Bibel ist echt. Weißt du, warum? Die Bibel beschönigt nichts. Die Bibel beschreibt es so, wie es ist. Ja, das sind nicht die Glaubenshelden, die da irgendwo oben waren. Ja, sie waren Glaubenshelden, sie haben ausgehalten an der einen oder anderen Stelle, aber sie waren auch Menschen. Und sie hatten ihre Fehler und sie hatten ihre Macken. Ja, und trotzdem ist es aufgeschrieben worden. Und auch mit solchen Menschen baut Gott Geschichte. Auch mit unseren Fehlern und Macken, wenn das manchmal dann auch nicht so ungünstig, manchmal ein bisschen ungünstig ist. Ja, es sind die Glaubensväter, aber es wird auch nichts beschönigt an dieser Stelle. Und ich weiß nicht, was mit Hagar jetzt passiert ist an dieser Stelle. Ich weiß ja auch nicht, wie sie zum Glauben stand. Ich kann das nicht sagen. Ich kann nur Spekulationen hier loswerden, aber das bringt uns an der Stelle nicht weiter. Ich bin da sehr vorsichtig geworden. Aber sie ist an einer Stelle jetzt, wo sie nicht weiterkommt. Wo sie am Ende ist. Und wo sie sagt, es geht nicht mehr. Ja, wo sie drangsaliert wird, wo sie ja darunter zu leiden hat. War natürlich auch ein bisschen ihr Charakter vielleicht, dass sie nicht so gerne untergeordnet hat. Aber es war ganz schwierig für sie. Und was macht sie an dieser Stelle? Sie flüchtet. Und das Interessante finde ich jetzt an dieser Stelle, dass sie eine Begegnung mit Gott hat. Gott begegnet ihr. Ich weiß gar nicht, ob sie ihm begegnen wollte. Wahrscheinlich war ihr alles egal. Und hat gesagt, Hauptsache raus hier. Geht uns ja manchmal auch zu dem einen oder anderen. Ne? Hauptsache raus aus der Situation. Ja, und so ging es ihr auch. Ja, und das war keine schöne Stelle, keine gute Stelle jetzt hier. Aber sie musste einfach raus. Und dem Ort, wo sie Gott begegnet oder Gott ihr jetzt begegnet, heißt El Roi. Das heißt eigentlich Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Man könnte es auch frei übersetzen mit der Brunnen, der das Leben erhält, nachdem Gott gesehen wurde. Sie hat eine Begegnung mit Gott. Ich weiß gar nicht, ob sie die haben wollte, aber sie hat diese Begegnung und sie bekommt Trost und sie bekommt Rat und sie bekommt Unterstützung. Es hat mal jemand dazu gesagt, inmitten einer ungerechten und gottlosen Umgebung entgeht den Augen Gottes nicht die Not der Seinen. Inmitten einer ungerechten und gottlosen Umgebung entgeht den Augen Gottes nicht die Not der Seinen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie gestanden hat, aber Gott begegnet ihr. Und sie war in einer schwierigen Situation und sie wollte aufgeben. Und sie war fast gezwungen, aus dieser Situation herauszugehen. Und zwar war sie jetzt raus aus der Situation, aber sie war allein in einer trostlosen Wüste. Und wohin sollte sie da gehen? Und dieser Situation begegnet ihr Gott. Und jetzt könnte man ja sagen, weißt du was, kein so gutes Leben, passt nicht, ist in Ordnung. Wir fangen jetzt an mit Plan B. Plan B ist, geh zurück zu deiner Familie, in deine Heimat, etc., etc. Nee. Gott sagt ihr zu ihr, geh zurück in diese schwierige Situation. Und ich weiß nicht, wie dir es so geht. Ja, du bist in der einen oder anderen Situation drinne und du denkst, Mensch Gott, eigentlich könntest du mich hier rausholen. Jetzt bin ich hier schon so lange drinne. Und Gott schickt dich wieder zurück. Ich weiß es nicht, wie es dir da so mitgeht. So 3 Tage halten wir das mal aus oder eine Woche. Aber wenn das länger wird, möchten wir da manchmal nicht auch schreien, Gott, hol mich hier raus? Oder möchten wir nicht aus der Situation herausfliehen, herausgehen und sagen, lass mich einfach in Ruhe? Ja, aber Gott gibt ihr eine Verheißung. Diese Verheißung tritt auch ein. Und das Kind, das Hagar bekommen soll, bekommt sogar einen Namen. Ismael. Und Ismael heißt, Gott hört. Gott hört und sieht sie in ihrer Situation. Und sie geht wieder zurück. Und Hagar und Sarah werden nicht unbedingt Freundinnen. Haben wir gerade gehört, sondern das Gegenteil. Aber sie geht zurück. Gott schreibt Geschichte. Wir können in verschiedene Lebensbilder hineinschauen, wo wir erkennen, dass Gott Geschichte schreibt, im Großen wie im Kleinen. Du denkst vielleicht, ja, was soll das mit meinem Leben zu tun, meiner kleinen Radius, den ich habe. Aber wo willst du Geschichte schreiben? Wo kannst du Geschichte schreiben? Wo möchte Gott, dass du Geschichte schreibst? Interessant ist, wenn wir das Ende schauen, ich habe jetzt mal so einen Bogen geschlagen und das fand ich interessant. Abraham hat ja noch mehr Kinder gehabt und Isaak und Ismael, beide begraben später ihren Vater gemeinsam, interessanterweise. Wo das auch nicht so gut funktioniert. Ja, aber an der Stelle, ja, sie haben ihren Vater gemeinsam beerdigt. Das andere, was ich noch sehr interessant fand, war, dass Isaak später dort wohnt, in Elroy, wo Gott der Hagar begegnet ist. Ich weiß nicht, was das für eine Bedeutung hat, aber mir ist aufgefallen, er wohnt plötzlich an diesem Ort. Und ja, es war nicht alles gut, es war manches schwierig, gerade dann, wenn wir in dieser Situation drin sind und versuchen, das selber zu lösen. Wie Sarah an dieser Stelle. Ja, und sie haben ja schon lange gewartet. Es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen würde, naja, 2 Wochen, 3 Wochen, 2 Monate, 2 Jahre, 3 Jahre, war ja schon ein bisschen länger. Und auch nach dieser Geschichte dauert es noch 14 Jahre, bis der verheißene Sohn geboren wird. Gott schreibt Geschichte und will dich gebrauchen. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, trotz aller Hindernisse auf seiner Spur zu bleiben. Ich möchte dir zurufen heute Morgen, du bist Gott nicht egal. Gott sieht und Gott hört dich. Und Gott greift ein. Ich weiß nicht, wo du steckst im Moment in deiner Biografie und wo du feststeckst. Vielleicht bist du auch in einer Situation, wo du sagst, Mensch, da will ich unbedingt raus. Das passt mir nicht. Das hält jetzt schon so lange an und ich habe versucht und ja, hoffentlich komme ich bald irgendwie hier raus. Mir reicht's. Wie bei Hagar hier, die auch denkt, hol mich hier raus. Es reicht. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Und trotzdem ist Gott da und Gott begegnet ihr. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob sie es überhaupt wollte, aber Gott war da und sagt, ich sehe dich, ich höre dich. Und wir können in viele Lebensbereiche hineinschauen. Ob das jetzt in der Bibel ist, in unserem Umfeld, in da, wo wir sind. Ich habe im Moment mit sehr vielen Menschen zu tun, wo ich mich mit ihrer Biografie auseinandersetze. Und das ist interessant, wo die Menschen herkommen, welchen Hintergrund sie haben und was sie geprägt hat. Genauso in der Bibel haben wir viele Menschen. Und obwohl sie es schwer hatten, war Gott da und ist ihnen begegnet. Und du kannst manche Sachen nicht einordnen. Aber Gott will dich gebrauchen und benutzen. Wofür es auch gut sein mag. Und ich kann es letztendlich sagen, ich würde es dir gerne sagen. Ja, komm da raus und alles ist gut. Ja, aber Gott ist da. Sei dir dessen gewiss. Und Gott schreibt Geschichte. Und wir sehen manchmal so einen kleinen Ausschnitt nur und ja, da passiert etwas ganz anderes draus. Ja, wo bist du gefordert in deiner Umgebung, da wo du bist? Wo möchte Gott da handeln? Manchmal sind es kleine Dinge, manchmal sind es große Dinge. Wir haben gestern in Haremburg eine Demo gehabt. Es entwickelt sich momentan gerade so eine rechte Szene da in Haremburg. Die haben jetzt Räume da angemietet. Ganz schwierig. Ja, es hat gestern geregnet bis dort hinaus. Ich habe gesagt, Uwe, machst du dich auf oder machst du dich nicht auf? Ja, weil es war einfach sehr regenreiches Wetter, sage ich mal. Milde ausgedrückt, ja. Aber ich habe die Vergangenheit auch mit meiner Familie aus verschiedenen Stücken, aus verschiedenen Sichtweisen eigentlich auch. Aber wir sagen einfach, was nützt es? Das mache ich jetzt den Unterschied, ob ich da bin oder ob ich nicht da bin. Es macht einen Unterschied aus. Und ich hätte mir nachher überlegt, abends hätte ich gesagt, Mensch, Uwe, wärst du mal vielleicht gegangen? Ich denke zurück an einen Mann, wo ich das Vorrecht hatte, den noch kennenzulernen. Das war ein junger Mann, Müller, vom Beruf. Der kam in Kriegsgefangenschaft. Kam in Kriegsgefangenschaft nach Schottland. Und wisst ihr, was da passiert ist? Er kam zu Christen, wurde in eine Gemeinde eingeladen und ist da zum Glauben gekommen. Weißt du, was er dann macht? Er kommt zurück nach Deutschland, studiert Theologie und wird Evangelist. Und ist vielen Menschen in Deutschland ein Segen geworden. Das ist Anton Schulte, ja, der in den 70er, 80er Jahren viel unterwegs gewesen ist, das Evangelium verkündet hat auf großen Plätzen, ein theologisches Seminar gegründet hat mit, ja, wovon ich auch profitieren durfte. Ja, Gott schreibt manchmal Wege, wo wir sagen, was soll das? Und Gott hat das gebraucht für Segen für ganz, ganz viele Menschen. Ich weiß nicht, wo du stehst, wo du sagst, es reicht mir. Worauf wartest du in deinem Leben? Und wie gehst du mit dem Warten um, mit den Verheißungen? Hast du versucht, manche Dinge in die eigene Hand zu nehmen, wie Sarah und Abraham? Aber Gott schreibt Geschichte. Und er will dich gebrauchen. Und ich möchte dich ermutigen, trotz aller Hindernisse, bleib auf seiner Spur. Bleib auf seiner Spur. Ich habe für meine Kurse, die ich jetzt im Moment mache und halte, mal einen Fragenkatalog zusammengestellt. Und das passt ganz gut eigentlich so zum Jahresende und zum Jahresanfang. Und ich habe hier noch ein paar Jahreslosungen liegen und auch dieses Blatt, wer es möchte, kann es nachher mitnehmen. Ich habe das so gemacht, dass ich in den Gruppen das dann auch so gemacht habe, dass ich schon mal angefangen habe, mit diesen Fragen zu arbeiten, damit die Leute so ein bisschen angefixt werden, damit sie merken, es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen, weil sonst nimmst du so ein Blatt und gehst einfach wieder nach Hause. Aber ich finde es gut, einfach hier, gerade jetzt am Jahresanfang nochmal zu überlegen, wo stehe ich eigentlich? Was hat dieses Jahr gebracht und was soll das neue Jahr? Und ich nehme einfach mal so ein paar Fragen raus. Es geht hier um die Vergangenheit, es geht um die Gegenwart und es geht um die Zukunft. Und du musst auch nicht alle Fragen beantworten. Aber vielleicht ist die eine oder andere Frage da, die dich antriggert, wo du denkst und überlegst, ja, stimmt eigentlich. Weil ich versuche meinen Leuten immer beizubringen, ja, wer bin ich, was will ich und wo gehe ich hin? Was ist mein Ziel? Und wir sind es oft in unserem Alltag gar nicht gewohnt zu reflektieren. Wir leben einfach weiter und weiter und weiter und weiter. Und wir wundern uns dann, warum manches im Leben nicht funktioniert. Wir wundern uns, warum wir unzufrieden sind in unserem Leben, weil wir das nicht reflektiert haben, weil da irgendwie so ein graues, unbestimmtes Monster im Hintergrund ist und mir geht es nicht gut, aber ich weiß auch nicht warum. Ja, aber wenn ich es benennen kann, dann kann ich ganz anders damit umgehen. Das heißt noch nicht unbedingt, dass ich eine Lösung habe. Ja, aber ich kann ganz anders damit umgehen und mich verhalten. Von daher einfach mal so ein paar Fragen in den Raum geschmissen, jetzt so gegenüber dem letzten Jahr. Worauf warst du am meisten stolz im letzten Jahr? Was hast du gut gemacht? Persönlich und beruflich. Was ist dir gelungen? Wo hattest du gute Erlebnisse? Vielleicht ist im letzten Jahr nicht alles gut gelaufen, aber was war das Schwerste, das du gemeistert hast im letzten Jahr? Was hast du dadurch gelernt? Was oder wer gibt dir die meiste Energie? Wer oder was raubt dir die meiste Energie? Und wen oder was tolerierst du noch immer trotzdem in deinem Leben? Was waren die 1 bis 3 Aktivitäten oder Gewohnheiten, welche die 80% deines Erfolges, Freude oder Gesundheit kreiert haben? Wer waren die 3 bis 5 Menschen, die dir dabei geholfen haben, diese Ergebnisse zu erzielen? Welche Ziele hast du nicht erreicht? Was hat dazu geführt? Wie bist du anders am Ende dieses Jahres, als du es vor 12 Monaten warst? Geht so weiter, könntest du nachher mitnehmen, Gegenwart. Was ist deine Geniezone? Was kannst du wirklich gut in deinem Leben? Wovor spürst du pure Leidenschaft? Wovor spürst du Passion? Mit welchen Menschen umgibst du dich täglich? Wie viele davon tun dir gut? Wie viele davon tun dir nicht gut? Wie gut sorgst du für dich? Was fehlt in deinem Leben? Was wirst du im nächsten Jahr definitiv anders machen? Oder stell dir die Zukunft vor. Stell dir vor, 3 Jahre sind vergangen und es waren die 3 besten Jahre deines Lebens. Was waren die Top 3 Dinge, die du erreicht hast, welche dir ein enormes Gefühl von Stolz, Erfolg und Freude gegeben haben? Wenn du in den 3 Jahren von deinen Ergebnissen enttäuscht bist, warum wird das so sein? Lass uns darüber ehrlich sein. Wir wissen vielleicht manchmal schon im Voraus, warum wir scheitern. Wer willst du am Ende des nächsten Jahres sein? Was ist die eine Sache, die du am nächsten Jahr nicht mehr machen willst? Was ist ein Wort oder ein Satz, das das nächste Jahr zusammenfasst? Wie gesagt, ich habe jetzt nur so ein paar Sachen einfach mal rausgegriffen an dieser Stelle. Und dann kannst du dann einfach mal eintragen, was sind meine Top-Erkenntnisse von dem, was ich hier durchgegangen bin. Wie gesagt, ich habe das hier hingelegt. Du kannst das nachher einfach mitnehmen. Gott schreibt Geschichte und er möchte dich dazu gebrauchen. Ich möchte dich ermutigen, trotz aller Hindernisse, bleib auf seiner Spur. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist Gott nicht egal, er sieht und hört dich und Gott greift ein. Ich möchte jetzt mit euch einen Psalm lesen, Psalm 139. Ein ganz bekannter Psalm und ich möchte ihn nicht nach der alten Sitte oder so vorlesen, ich möchte ihn einfach vorlesen aus einer Übertragung, die jemand aus diesem Psalm gemacht hat. Und möchte anschließend, dass jeder einfach Zeit für sich hat, einfach mal so ein bisschen reflektieren von den Fragen, deine Fragen auch, die du an Gott hast, das, was in deinem Leben dich vielleicht durchschüttelt, gerade an dieser Stelle, das einfach in das Licht Gottes zu stellen. Weil ich habe keine Antworten darauf, aber Gott kann dir diese Antwort geben und Gott kann dir begegnen. Und ich schließe dann ab. Ich lasse dann einfach einen Moment Zeit, dass das einfach sacken kann. Ich möchte euch mit hineinnehmen in diesem Psalm 139. Würde ich mit der Sonne im Meer versinken? Herr, du erforschst mich und du kennst mich. Lieber Gott, mein Herz und meine Seele liegen offen vor dir. Du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch. Du begleitest mich in meinem Alltag. Du siehst, wenn ich sitze oder aufstehe. Du verstehst mich, wenn ich nachdenke oder grüble. Wenn ich unterwegs bin oder irgendwo liege, um mich auszuruhen. Du begleitest mich. Nichts, was ich sage, lieber Gott, ist dir unbekannt. Du umwebst mich mit deiner liebenden Kraft. Du umsorgst mich mit deiner haltenden Hand. Begreifen kann ich das nicht. Es ist zu wunderbar. Selbst wenn ich dir aus dem Wege gehen wollte, wohin denn? Hätte ich Flügel und flöge zum Himmel, da bist du auch. Würde mich eingraben und bei den Verstorbenen verstecken, ich träfe dich an. Würde ich mit der Sonne im Meer versinken, auch dort würde ich dir begegnen. Könnte ich zaubern und alles dunkel machen, dann würdest du in der Dunkelheit aufleuchten. Ich weiß schon, vom Mutterleibe an bin ich in deiner Obhut. Ich bin dir so dankbar, dass mein Leben ein Wunder ist. Ein Geschenk aus deiner Hand, das habe ich begriffen. Meine Zeit ist bei dir verzeichnet, jeder Augenblick, obwohl ich dich, lieber Gott, nicht fasse, wie ich auch die Tropfen im Meer nicht zählen kann, weiß ich doch eines genau. Ich bin immer bei dir geborgen. Du durchschaust mich, lieber Gott, und kennst mich genau. Komm und überzeug mich, ob ich ehrlich bin. Zeig mir, wenn mein Leben so nicht in Ordnung ist. Nimm meine Zeit in deine Hand, bis ich am Ziel bin.